Guten Morgen miteinander. Ich freue mich sehr, diesen Gottesdienst am Karfreitag mit euch mitzufeiern. Ich habe, als Conny die Einleitung gedacht hat, mich gefragt, ja, wir schauen herab auf die da draußen. Wissen die, was Karfreitag ist? Jetzt habe ich eine Frage. Kann mir jemand Karfreitag übersetzen? Übersetzen auf Englisch Good Friday. Sehr gut, darauf wäre ich noch gekommen. Aber einfach, was das Wort Karfreitag, das ist ja ein altdeutsches Wort. Was es heute bedeutet und iPhones zählen nicht. Also ich verrate es euch, es bedeutet Klagefreitag. Ist es aber auch nicht interessant, wie es auf Deutsch Klagefreitag heißen kann und bei den Engländern und Amerikanern heißt es ganz anders. Es heißt der gute Freitag und sie beziehen sich auf dasselbe Ereignis. Ist doch interessant. Und wieso das beides richtig ist, offenbart einerseits die Mentalitätsunterschiede zwischen deutschsprachigen und englischsprachigen. Und andererseits ist auch beides wahr. Und darum wollen wir uns einen Bibeltext dazu anschauen, der steht in Matthäus 27 ab Vers 45. Matthäus 27 ab Vers 45. Aber von der sechsten Stunde an kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur neunten Stunde. Und um die neunte Stunde aber schrie Jesus mit lauter Stimme auf und sagte, Eli, Eli, lema sabachthani, das heißt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Als aber einige von den Umständen es hörten, sagten sie, der ruft Elia. Und sogleich lief einer von ihnen und nahm einen Schwamm, füllte ihn mit Essig und steckte ihn auf ein Rohr und gab ihm zu trinken. Die übrigen aber sagten, halt, lasst uns sehen, ob Elia kommt, ihn zu retten. Jesus aber schrie wieder mit lauter Stimme und gab den Geist auf. Und siehe, der Vorhang des Tempels zerriss in zwei Stücke von oben bis unten, und die Erde erbebte und die Felsen zerrissen. Und die Grüfte öffneten sich, und viele Leiber der entschlafenen Heiligen wurden auferweckt. Und sie gingen nach seiner Auferstehung aus den Grüften und gingen in die heilige Stadt und erschienen vielen. Als aber der Hauptmann und die, die mit ihm Jesus bewachten, das Erdbeben sahen und das, was geschah, fürchteten sich sehr und sprachen wahrhaftig, dieser war Gottes Sohn. Es sahen aber dort viele Frauen von Weitem zu, die Jesus von Galiläa nachgefolgt waren und ihm gedient hatten. Unter ihnen waren Maria Magdalena und Maria des Jakobus und Josefs Mutter und die Mutter der Söhne des Zebedäus. Guter Freitag oder Klagefreitag? Was ist richtig? Wenn man das erst einmal anschaut, muss man doch sagen, also die Deutschsprachigen haben hier recht. Weil Jesus hängt am Kreuz und dass jemand gekreuzigt wurde, das war damals gar nicht so selten, vor allem wenn er als Aufrührer gegen Rom galt. Also er wurde noch nicht mal alleine gekreuzigt, zwei neben ihm wurden noch gekreuzigt, aus demselben Grund. Die Römer, haben die Kreuzigung von den Griechen übernommen, die hatten sie ursprünglich von den Persern übernommen. Und dann gibt es noch Theorien, dass die Persen das irgendwie von den Phöniziern übernommen haben. Auf jeden Fall haben sie die Kreuzigung angewandt, um ganz klar zu machen, gegen Rom gibt es keinen Aufstand. Man kann sich gegen Rom nicht auflehnen. Und die Leute konnten sich das ansehen und mussten dann sagen, ja, gegen Rom hast du keine Chance. Vielleicht haben einige von euch den Film Spartacus gesehen. Spartacus war ein Sklave und dann der Anführer eines Sklavenaufstandes etwa 100 Jahre vor Jesus. Dieser Sklavenaufstand wurde von den Römern niedergeschlagen und am Ende kreuzigten die Römer etwa 5.000 bis 6.000 Sklaven entlang der Via Appia. Also Kreuzigungen kamen damals vor. Und sie bedeuteten das Ende und sie bedeuteten Klage. Und auch in dieser Situation, was passiert hier? Es kommt eine Finsternis über das ganze Land und zwar von 12 Uhr bis 3 Uhr unserer Zeitrechnung. Hier passiert etwas Außergewöhnliches, weil am Anfang der Schöpfung da gab es nichts als Finsternis und kein Licht. Hier wird passiert etwas, dass das Chaos, die Finsternis, das Licht überwältigt, als Jesus gekreuzigt wird. Und zwar für ganze 3 Stunden. Und dann macht Jesus etwas doch ganz Bewusstes, denke ich. Er ruft aus, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ich denke, das ist nicht einfach nur ein Ausrufen der Verlassenheit von Gott, sondern viel mehr. Weil das ist der Anfang von Psalm 22. Der Anfang von Psalm 22. Und Jesus sagt hier, ja, es ist jetzt Finsternis, aber was jetzt passiert, ist zu 100% in Gottes Plan und ist eine Prophetie, die letztlich schon auf den König David zurückgeht. So klagevoll das ist, Gott hat schon von jeher einen Plan gehabt und jetzt führt er ihn aus. Er hat ihn sogar prophezeit, diesen Moment, was jetzt passiert. Es läuft nicht aus dem Ruder, auch wenn es aus menschlicher Sicht sehr schlecht aussieht. Aber er vertraut darauf, was jetzt passiert. Auch wenn er sich von Gott verlassen fühlt, Gott ist da. Gott ist präsent und Gott führt seinen Plan aus. Jesus, er erfüllt die Prophetie Davids am Kreuz. Und löst damit gleich noch eine Reaktion aus, weil die Umstehenden, die geben ihm sogleich Essig zu trinken an einem Schwamm. Was wiederum auch etwas ist, was David im Psalm 22 vorhergesagt hat. Also alles, was hier passiert, das wurde von David vorhergesagt. Auch dass die Hohenpriester ihn vorher verspotten und dass man ihm sagt, wenn Gott wirklich gefällt, was er tut, dann soll er ihm doch helfen. All dies sagt man zu Jesus und all dies ist letztlich eine Erfüllung von Psalm 22. Und hier macht Jesus etwas. Einerseits erfüllt er seinen Teil, aber durch das, was er sagt, löst er sogar bei den Umständen Reaktionen aus, die auch von David vorhergesagt wurden, 1000 Jahre vorher. Das zeigt uns, Gott hat diese Welt auch in den schlimmsten Umständen im Griff. Er hat einen Plan mit dieser Welt und egal, was auch passieren mag und egal, wie schlimm es auch wird, und zurzeit sieht es nicht so schön aus auf dieser Welt, Gott hat die Welt im Griff, er hat einen Plan und diesen führt er aus. Auch wenn es scheinbar Finsternis ist in unserem Leben oder in der Welt, auch wenn es scheinbar so ist, dass wir uns von Gott verlassen fühlen, vielleicht alleine als Person oder auch die Welt fragt, ja, wo ist dann Gott jetzt in dieser Situation? Gott ist da. Und darum haben auch die Angelsachsen recht, wenn sie sagen, ist schon gut, liebe Deutschsprachige, aber es ist doch auch der gute Freitag, wenn Gott die Erlösung bringt, wenn Gott seinen Plan ausführt. Es ist ein guter Freitag und ein Klagefreitag. Beides ist gleichzeitig wahr. Für all die Frauen, die unter dem Kreuz standen, es war sicher ein Klagefreitag. Und sie haben in dem Moment nicht verstanden, was Gott jetzt hier macht. Sie waren verzweifelt. Die Jünger waren schon lange weg, außer Johannes, und haben schon die Flinte ins Korn geschossen, vor lauter Angst. Aber für all die Frauen, die unter dem Kreuz standen und Johannes, das war wirklich ein Klagefreitag. Und trotzdem, wenn Jesus Psalm 22 zitiert, dann weiß er damit selbst für sich, das ist nur ein Moment. Das ist nicht alles. Und der Psalm 22 endet auch nicht mit: Warum hast du Gott mich verlassen? Sondern er endet damit, dass David sagt: Vor ihm werden anbeten alle Geschlechter der Heiden und sie werden sich zu ihm bekehren, auch alle, die in den Staub niedergelegt sind. Es ist die Prophezeiung, dass eines Tages, auch wenn der Messias sich jetzt verlassen fühlt und in der Finsternis ist und leidet, das ist nicht das Ende, sondern das Ende ist, dass eines Tages die ganze Welt sich vor diesem Gekreuzigten beugen wird und sogar diejenigen, die schon verstorben sind. Und es ist das Versprechen, dass die Toten auferstehen werden und dass es eine letzte Gerechtigkeit geben wird, auch wenn wir jetzt manchmal den Eindruck haben, wo ist Gott jetzt? Wir dürfen wissen, es gibt eine letzte Gerechtigkeit für unser Leben. Wenn man dir in deinem Leben Unrecht angetan hat oder du großes Leid erlebt hast und du dich fragst, wo war dann Gott, dann darfst du wissen, er war bei dir im Leiden, er weiß, was Leiden heißt. Aber du darfst auch wissen, für alles, was dir angetan wurde, gibt es eine letzte Gerechtigkeit von Gott her. Und auch schon hier sieht man, ja, es endet nicht mit der Kreuzigung. Die Kreuzigung dieses angeblichen Anführers eines Aufstandes endet so ganz anders als der Aufstand von Spartakus. Weil plötzlich stirbt er. Und zwar, er gibt seinen Geist auf. Es sind nicht die Römer, die ihn getötet haben, es sind nicht die Juden, die ihn getötet haben, sondern es steht explizit, er gab seinen Geist auf. Darum sagt auch Jesus im Johannesevangelium Kapitel 5 Folgendes: Niemand nimmt mein Leben von mir, ich gebe es freiwillig und nehme es wieder auf. Er allein entscheidet darüber, dass er jetzt sein Leben gibt. Und er ist nicht einfach ein Opfer der Römer und er ist nicht einfach ein Opfer der Juden, sondern es ist sein bewusstes Opfer für die Menschheit, das unmittelbare Konsequenzen hat. Denn einige Dinge, die passieren dann. Und da heißt es im Vers 51, und siehe, der Vorhang zerriss in zwei Stücke von oben bis unten. Und die Erde erbebte und die Felsen zerrissen und die Grüfte öffneten sich und viele Leiber der entschlafenen Heiligen gingen nach seiner Auferweckung aus den Grüften und gingen in die heilige Stadt und erschienen vielen. Also das Erste, was passiert, der Vorhang im Tempel zerriss von oben nach unten. Auf diesem Vorhang eingestickt waren sogenannte Cherubim. Das ist eine spezielle Sorte Engel und das erste Mal, dass sie vorkommen, das ist in der Paradiesgeschichte. Als Adam und Eva gesündigt haben, da sagt Gott, ich kann sie nicht im Paradies lassen. Da gibt es noch den Baum des Lebens. Und wenn sie von diesem essen, dann werden sie ewig leben und dann sind sie ewig in ihrem sündhaften Zustand von mir entfernt. Darum stellt er die Cherubim mit dem flammenden Schwert vor das Paradies. Und der Zugang zum Baum des Lebens ist verwehrt von diesem Moment an. Das heißt, die Menschen wurden so geschaffen, dass sie eigentlich ewig wären. Aber sie sind im Paradies nicht, haben sie nicht ewiges Leben erlangt, weil sie nicht vom Baum des Lebens gegessen haben. Und nachher war es nicht mehr möglich. Das heißt, was macht Jesus hier, wenn er den Vorhang von oben nach unten zerreißt mit den Cherubim drauf? Und was wird frei? Das Allerheiligste. Dort, wo Gott dem Hohenpriester einmal im Jahr begegnet und das Opfer von ihm annimmt, da ist jetzt der Vorhang zerrissen, von oben nach unten. Das heißt, es wurde nicht von Menschenhand getan, sondern von Gott her. Als Gott sagt, ich nehme dieses Opfer an, da wurde der direkte Zugang zum Baum des Lebens für uns Menschen wieder möglich. Und da wurde die direkte Beziehung von uns Menschen zu Gott wieder möglich. Seit diesem Moment brauchen wir keine Tieropfer mehr, wir brauchen keinen Tempel mehr, wir brauchen keine Priesterkaste mehr, sondern der Zugang zu Gott ist frei, weil Jesus für uns gestorben ist und er damit zwei Dinge gemacht hat. Erstens, er hat das wiederhergestellt, was Adam zerbrochen hat. Und das hören wir häufig in unseren freikirchlichen Kreisen. Aber er hat noch etwas Zweites gemacht. Plötzlich nämlich kommen diese Heiligen aus ihren Grüften und werden auferweckt, als Jesus aufersteht. Im Tod und der Auferstehung von Jesus macht Jesus zwei Sachen. Das, was wir immer hören, Jesus erstellt das wieder her, was Adam zerbrochen hat. Aber er bringt uns Menschen auch das ewige Leben. Er gibt uns Zugang zum Baum des Lebens. Und viele dieser alttestamentlichen Heiligen hätten gerne vom Baum des Lebens gegessen, konnten aber nicht, weil die Cherubim davor standen. Das heißt, er macht auch das, wenn er aufersteht, was Adam hätte tun sollen. Und damit wird er vollbringt das. Schon im ersten Buch Mose, Kapitel 3, während dem Sündenfall, da sagt Gott zu Adam und Eva, oder sagst vor allem zu Eva, ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, also zur Schlange, und zwischen deinem Nachkommen und ihrem Nachkommen. Und er wird dir Verse zertreten, aber du wirst ihn in die Verse stechen. Das heißt, Adam, es wird ein Nachkommen von Adam und Eva geben, der wird die Schlange besiegen. Und wisst ihr, wer die Schlange ursprünglich hätte besiegen sollen? Adam und Eva. Weil da heißt es im 1. Mosebuch, Kapitel 1, Vers 26 und 27, und er gab ihnen Macht über alle Tiere, die auf Erden kriechen. Und was machen Schlangen? Die kriechen auf Erden. Also was hätten Adam und Eva tun sollen? Also erstens sicher mal sich um den Garten kümmern, vom Baum des Lebens essen, damit sie ewiges Leben haben. Und der Schlange, denk über die Schlange herrschen. Also nicht mit der Schlange diskutieren und auf sie hören, sondern ihr den Kopf zertreten. Und darum sagt Gott dann zur Schlange, auch wenn Adam und Eva jetzt versagt haben, es kommt einer, der tut das, was Adam hätte tun sollen. Und darum ist Jesus auch der zweite Adam. Weil er das wiederherstellt, was Adam verbockt hat und zerbrochen hat, weil er aber auch das ausführt, was Adam hätte tun sollen. Und durch Jesus kommt so, zumindest für diese alttestamentlichen Heiligen, der Zugang zu Gott und der Zugang zum ewigen Leben, sodass sie einen Körper bekommen, der wie der von Jesus ist in der Auferstehung. Sie haben Anteil an dieser ersten Welle der Auferstehung. Abraham, David, Mose, Elia nehme ich an, ein paar andere. Steht leider nicht genau. Also als Theologe bin ich schon ein bisschen so, dass ich denke, also können wir jetzt nicht eine genaue Liste haben, welche da auferstanden sind und wieso. Aber die Bibel beugt sich nicht immer unseren Wünschen. Dafür ist es halt so, dass wir Theologen sagen, wir wissen, was Paulus in der ersten Million Jahre im Himmel tun wird. Er wird uns seine Briefe erklären müssen. Weil sogar Petrus sagt, in der Bibel inspiriert, manchmal ist es ein bisschen schwer zu verstehen. Aber was nicht schwer zu verstehen ist, dass Jesus hier wiederherstellt, was Adam zerbrochen hat. Und dass Jesus das ausführt, was Adam hätte tun sollen. Und dadurch kommt das ewige Leben für uns Menschen und der direkte Zugang zu Gott wieder. Darum kann auch Jesus im Lukas-Evangelium einem der Räuber sagen, noch heute wirst du mit mir im Paradiese sein, weil alle anderen, die sind einfach gestorben, auch die guten Heiligen, und kamen ins Totenreich. Und zu ihm kann er sagen, heute wirst du mit mir im Paradiese sein. Wieso? Weil der Cherub nicht mehr davor steht. Es gibt ein altes christliches Lied, das heißt, lob Gott, ihr Christen all zugleich, auf seinem höchsten Thron. Und eine der letzten Strophen, da heißt es, der Cherub steht nicht mehr davor. Gott sei Lob, Ehre und Preis. Wir haben Zugang zum ewigen Leben. Und dieser alte Liedendichter hat verstanden, was passiert, als der Vorhang von oben nach unten zerrissen ist. Und noch etwas passiert dann. Das ist so gewaltig, was da passiert, dass der Hauptmann, der da steht, der wahrscheinlich sogar mitgeholfen hat, Jesus zu kreuzigen oder zumindest das Oberkommando darüber hatte, sagt, wahrhaftig, dieser Mensch war Gottes Sohn. Und gleichzeitig stehen auch die Frauen da, immer noch in Klage. Juden und Römer vereint im Erkennen, Jesus ist der Sohn Gottes. Der Vorhang, der zerreißt, ermöglicht es plötzlich, Römern zu erkennen, wer Jesus ist. Und plötzlich gibt es keinen Unterschied mehr zwischen römischen Soldaten, die von vielen als Unterdrückern empfunden wurden, und jüdischen Frauen, die sich selbst als Unterdrückte von diesen Römern empfangen, sondern durch Christus werden sie beide eins. Alle Völker dieser Erde werden eins, wenn sie zu Christus kommen. Ich habe gemerkt, ich habe relativ wenig gemeinsam mit meinem ehemaligen indischen Wegepartner. Also vor allem über das Zeitverständnis sind wir uns nach 4 Jahren Zusammenwohnen nie einig geworden, weil, sagen wir es mal so, er war immer zu spät. Und als Schweizer, wenn Leute immer zu spät kommen, solange sie nicht ein Attest vom Arzt haben, man könnte ihnen den Hals umdrehen als Schweizer. Aber trotzdem waren wir eins und haben uns sehr gut verstanden, auch wenn wir uns ein bisschen über das Zeitverständnis immer wieder geärgert haben, gegenseitig, weil wir beide an Christus geglaubt haben. Und darum gibt es, wenn wir beide zu Christus kommen, keinen Unterschied mehr zwischen uns, keinen Unterschied mehr zwischen den Völkern. Und darum besteht die Gemeinde aus Menschen aller Völker. Und was im Turmbau von Babel zerbrochen ist, die Einheit der Menschheit, wird letztlich durch das Opfer von Christi und was am Pfingsten passiert, rückgängig gemacht, sodass wir vereinigt werden, wieder als eine Menschheit, die von einem Menschen abstammt, sodass uns nichts mehr trennt. Auch wenn wir jetzt selber noch in einer Situation sind, wo das offensichtlich noch nicht der Fall ist. In der Gemeinde sollen wir danach streben, dass es der Fall ist. Und wir dürfen wissen, mit Psalm 22, es werden ihn anbeten alle, die in den Staub fuhren. Und es werden sich zu ihm bekehren alle Geschlechter der Heiden. Jesus hat mit 12 Jüngern angefangen, und heute ist sein Projekt, das 2000 Jahre lang ging, schon in Höf. Das ist nicht dort, wo er angefangen hat. Er ist auch schon in Papua-Neuguinea, in Brasilien, in Afrika, überall. Und darum sagt, dieser Mann erkennt, er war Gottes Sohn. Theologisch ist das falsch. Weil als er zum Kreuz war, da ist er immer noch Gottes Sohn. Aber trotzdem hat er sehr viel schon erkannt. Und wenn Menschen schon sehr viel von Jesus wissen, dann sagen wir ihnen nicht zuerst, hör mal, du bist ein Heretiker, du bist total falsch, Jesus war nicht Gottes Sohn, Jesus ist Gottes Sohn, sondern ihm sagen, hör mal, du hast schon sehr viel verstanden. Und dann erklären wir es weiter, was es mit Jesus auf sich hat. Zusammengefasst, Jesus macht am Kreuz mindestens 3 Dinge. Er erfüllt die alttestamentliche Prophetie und zeigt uns damit auch für unser Leben, dass auch wenn es eine Klagesituation ist, es doch ein guter Tag in den Augen Gottes sein kann. Zweitens, als Jesus stirbt, als er bewusst sein Leben hingibt, da ist der Zugang zu Gott und zum ewigen Leben für uns wieder offen und darum auferstehen auch diese alttestamentlichen Heiligen. Jesus stellt wieder her, was Adam zerbrochen hat, aber Jesus führt auch aus, was Adam hätte tun sollen und darum bezeichnet ihn Paulus zu Recht als zweiten Adam. Und drittens, wenn Menschen vor dem Kreuz stehen und dem Werk von Jesus, sei es sein Kreuz, seine Auferstehung, die Ausgießung des Heiligen Geistes, seine Menschwerdung, dann stehen Juden und Menschen aus allen Völkern gemeinsam im Bekenntnis, dieser Mensch ist Gottes Sohn. Unabhängig von der sozialen Stellung, von der ethnischen Herkunft, und so vereinigt Jesus alle Völker dieser Welt. Und er sagt, am Ende werden alle Völker ihn anbeten. Und alle werden sich zu ihm bekehren. Und wir haben heute das Vorrecht, Teil dieser Arbeit zu sein, dass wir wissen dürfen, es gibt eine letzte Gerechtigkeit auf dieser Welt. Aber wenn wir jetzt Menschen von Jesus erzählen, dürfen wir wissen, wir sind Teil des ganz großen Projektes, das vor 2000 Jahren begonnen hat. Und dieses Projekt wird zu 100% ans Ziel kommen. Und manchmal heißt es in der Gemeinde, du bist nötig, ohne dich geht es nicht. Und ich würde es anders formulieren. Ja, Jesus, er sagt dir, ich habe ein großes Projekt und dafür möchte ich dich gebrauchen. Brauchen tue ich dich nicht, aber ich möchte dich gebrauchen in einem Projekt, das 100%ige Erfolgschance hat. Amen.